SRF 3.
Gute Nacht und herzlich willkommen zu Nachtwache. Er verleiht immer alles. Sie fragt alle paar Minuten das Gleiche. Er bringt statt Äpfel 10 Tafeln Schoki heim. Sie versorgt plötzlich Gläser im Kleierschrank und er stellt ein Wienerli ins Zahnglas. Das klingt jetzt alles ein bisschen absurd, vielleicht sogar lustig, ist es aber überhaupt nicht, weil hinter diesen Beispielen steckt eine Diagnose und die Diagnose die heisst Demenz. 120'000 Menschen in der Schweiz haben Demenz und jedes Jahr werden 28'000 oder sogar noch mehr neu krank an dieser Krankheit, an dieser Volkskrankheit. Wir haben gedacht, Demenz machen wir heute zu unserem Thema. Wir wollen Stimmen geben zu diesem Thema. Und ich will unter anderem wissen, wie jemand damit umgeht, der betroffen ist mit so einer Diagnose oder wie das ist für pflegende Angehörige, wenn sie den Alltag meistern müssen und wie sie den meistern. Da ist die Gratisnummer zum Anrufen 0800 00 22 20 0800 00 22 20 und ich höre natürlich auch allen Fachleuten zu. Oder den Menschen, die jetzt Nachtwache schieben, irgendwo in einem Pflegeheim oder auf einer Demenzabteilung. 0800 00 22 20. Und am Telefon ist Seraina, das ist Barbara.
Ja, hallo Barbara.
Sali Seraina, wie bist du von dieser kranken Demenz betroffen?
Ja, wir haben eine Mutter, die Alzheimer hat seit 12 Jahren.
Seit 12 Jahren?
Ja.
Also wie alt war sie damals, als sie erkrankt
war? Sie war 58, als sie die Diagnose gekriegt hat.
Wie habt ihr das gemerkt? Ist das schnell gegangen, dass sie es gemerkt haben?
Nein, es sind so ganz viele kleine Sachen, die uns aufgefallen sind. Das ist einfach nicht mehr normal zu vergessen. Mhm. Also das war zum Beispiel, dass ich dort schon in Bern gelebt und meine Mama war schon im Bündnerland. Dass er irgendwie zu Langkort angerufen hat und hat gesagt, du, in einer halben Stunde bin ich dann bei dir, werde ich zu Nacht machen. Und dann, als ich da oben gerufen habe, hat sie mir eine ganze Stunde Türen aufgemacht und hat gesagt, was machst du denn du da? Mhm. Und nicht als Witz gemeint, sondern wirklich für sie ist das...
So ein bisschen verschrocken.
Ja, was machst du denn wirklich du da? Ja. Und so sind viele kleine Sachen so zusammengekommen, wo dann meine Schwester und ich gesagt haben, du... Das ist nicht mehr normal zu vergessen. Mhm. Das sprengt den Rahmen.
Ja. Und sind noch andere Sachen dazugekommen zum Vergessen? Also irgendwie, dass sie Sachen vertauscht hat, wenn ich jetzt irgendwie vorher auch erzählt habe?
Ja, vertauscht in dem Sinn nicht. Also das ist dann erst viel später gekommen. Aber schon so zeitliche Orientierung, die hat angefangen zu fehlen. Also, dass sie nicht mehr so recht gewusst hat, welche Jahreszeit haben wir eigentlich oder welchen Tag. Dass sie halt auch vergessen hat, Medikamente zu nehmen, die sie hat sollen nehmen. Seit Schilddrüsenmedikamente seit 30 Jahren, sage ich jetzt einmal, oder 40 sogar. Ja. Und das hat sie immer genommen. Das ist überhaupt nie Thema gewesen, oder dass sie Termine vergessen hat oder so.
Und wo deine Schwester und du so ein bisschen zusammengesessen sind, habt ihr mal mit der Mami dann darüber geredet oder wie ist denn das gewesen? Haben die sie mal gefragt? Hey, fällt dir das auch auf?
Ja, wir haben sie mehrmals darauf angesprochen, aber das ist natürlich von Mami immer so klein gemacht worden. Mhm. Also vielleicht ist da noch so spannend der Hintergrund. Meine Mami war Ärztin gewesen.
Oh.
Und ich glaube, sie hat immer auch gewusst, was das bedeutet, wenn sie jetzt wirklich an Alzheimer krank wäre.
Mhm. Was hat sie denn, wie hat sie denn jetzt eben, als Ärztin besonders, wie hat sie auf eure Fragen reagiert oder auf eure Feststellungen?
Ja, empört eigentlich. Empört und hat immer versucht, alles klein zu machen, also dass das gar nicht so schlimm ist. Ja. Und dass das gar nicht so tragisch ist, wie wir das eigentlich empfinden. Und ja, das könnte doch so passieren. Also wirklich so Ausreden finden, um das ganze Problem eigentlich klein zu machen und das gar nicht so wichtig ist.
Wie ist es dann nachher weitergegangen?
Ja, wir haben dann irgendwann mal durchgesetzt, dass sie sich abklären lässt in einer Memory-Klinik. Mhm. Und das war so dann ziemlich der Hammer für uns alle, weil auf einem Weg, wir haben gewusst, dass es mehr ist als normales Vergessen. Aber wo dann der Professor gesagt hat, sie hat einen mittelschweren Alzheimer, der ist schon mal so gerade bumm.
Ja. Also der Boden unter den Füßen reißt ja den meisten Menschen weg. Sind die dann dort mitgegangen und haben das beobachtet? Weil eine von den eindrücklichen Sachen, die man ja muss machen in einer Memory-Klinik, ist ja, dass man muss irgendwie Zahlen einsetzen für die Dauer, oder?
Ja, es hat so wie, also sie hat, glaube ich, mindestens anderthalb Stunden ist sie getestet worden. Wir sind insofern dabei gewesen, dass wir natürlich mitgegangen sind und dass wir so wie am Anfangsgespräch dabei gewesen sind, wo wir so unsere Erlebnisse mit dieser Vergesslichkeit müssen schildern. Ja. Wo die Mami aber mit uns dabei gewesen ist. Ja. Und nachher bei den Tests war die Mami ganz allein gewesen. Mhm. Also da sind wir nicht dabei gewesen. Mhm.
Und das war dann der Hammer, die Diagnose. Wie hat jetzt die Mami reagiert darauf? Ich meine, sie hat das ja irgendwie alles noch ganz klar mitbekommen, oder?
Also ja. Ja, dort war sie natürlich nachher eigentlich total nüchtern gewesen. Also nicht irgendwie so verschrocken, schon betroffen. Also sie hat dann auch häufiger und mehrmals gesagt, gell, ihr bringt mich um, bevor ich Gaga werde. Mhm. Und wir haben immer gesagt, Mom, das kannst du von uns nicht verlangen. Ja. Also wenn, dann musst du dich selber umbringen, ja. Aber wir können dich nicht umbringen.
Und sie hat also, ja wahrscheinlich als Ärztin sowieso noch irgendwo Zugriff gehabt, oder auf irgendwelche Medikamente, die es dazu bräuchte. Aber ob ja, sie dann in diesem Zustand noch hätte können, oder?
Das ist die andere Frage, ja. Genau. Also es ist auf jeden Fall nie ein konkretes Thema gewesen, dass sie da sich bemüht hat. Mhm. Es war mal so ein bisschen die Frage gewesen, ob sie sich vielleicht mit meinem Vater zusammentun hätte, dass er ihr geholfen hat. Aber ich glaube, sie hat sie dann schlussendlich auch nicht den Mut gehabt dafür.
Jetzt hast du etwas Wichtiges gesagt, da hat es also noch einen Vater gegeben, sie war also nicht alleine gewesen. Was hat denn das geheissen? Also ihr habt dann gefunden irgendwo, ja gut, jetzt schauen wir mal weiter und sie bleibt sicher einmal zuhause.
Kleine Korrektur, meine Eltern sind geschieden.
Ah, okay.
Schon ewig lang, aber meine Eltern haben ein mega gutes Verhältnis gehabt.
Ja.
Und mein Vater ist immer so ein bisschen auch der Berater geblieben von Mami, obwohl sie schon längstens geschieden gewesen sind. Mhm. Also auch in medizinischen Fragen, wenn die Mami irgendetwas Medizinisches hatte. Hat sie häufiger Rücksprache gehalten mit meinem Vater, weil der auch
Mediziner Arzt ist. Ja. Mhm. Also gut, dann hat sie eigentlich alleine gelebt?
Sie hat alleine gelebt, ja.
Was hat denn das jetzt geheissen? Also für euch als Kind, oder? Also man bleibt ja immer ein Kind. Was hat das geheissen? Also mit dieser Diagnose. Wie habt ihr jetzt den Alltag dann anfangen zu organisieren?
Ja, primär haben wir zuerst mal gesagt, ja gut, wir schauen jetzt mal, wie es tut oder wie es in den Schlag kommt. Mhm. Weil es ist ja in dem Sinn noch nichts Dramatisches passiert. Ja. Also wir haben dann versucht, einfach mehr so unsere Tante und unsere Grossmutter, die auch noch am Ort gelebt haben, wo die Mami gelebt hat, die so ein bisschen mit einzubinden. Und uns halt immer rapportieren, wenn irgendetwas nicht geht, wenn es irgendwelche Verschlechterung geht. Der Umschwung war dann wirklich, wo ihr Haus, ihre Wohnung, die sie hatte, das Haus ist verkauft worden, abgerissen worden und die Mami hat raus müssen.
Wie alt war sie dort?
59.
Ein Jahr später eigentlich.
Ein Jahr später,
das heisst also irgendwie die Heimat verlieren, oder? Das ist ja noch wichtig auch für Demenzkranke oder Alzheimerkranke, dass sie einen Ort haben, wo sie sich orientieren können.
Total. Ja. Also der Ort einerseits, aber ich glaube, es ist im Nachhinein viel mehr halt auch die Menschen, also die sie kennen.
Ja, ja.
Und dann haben wir uns tatsächlich auf die Suche gemacht nach einer Wohnung für die Mami im Bündnerland, also in ihrer Heimat. Und sie hat dann von sich aus gesagt, du, ich finde nicht mal den Weg zum Coop. Und dann haben wir gesagt, Scheiße, ich kann nicht mehr allein wohnen, das geht nicht. Mhm, Und dann haben das die Schwester und ich zusammen besprochen und haben gesagt, gut, okay, Zelt abbrechen in Bern, wir gehen zurück ins Bündnerland. Und haben das irgendwann auch mit der Mami so kommuniziert und die Mami hat dann gefunden, nein, ihr gebt euer Leben nicht auf dort unten, ich komme runter.
Also das hättest du gemacht und deine Schwester hätten überall eure Zelt abgebrochen, für die Mami, für ihr zu helfen.
Ja, das ist für uns so irgendwie total logisch gewesen, dass man das macht, weil für die Mami ist immer klar, sie gehe in kein Altersheim.
Ja, das hat sie von Anfang an gesagt.
Das hat sie von Anfang an gesagt und wir haben auch gefunden, sie ist eine körperlich gesunde Frau, also die gehört auch nicht mit 59 in ein Altersheim.
Das ist ja noch schwierig, irgendwo dann wirklich auch einen Platz zu finden, oder? Also, ein kurzes Ding, sie ist dann zu euch gekommen?
Sie ist zu uns gekommen, ja. Wir haben dann da in Bern irgendetwas gesucht, wo wir drei Weiber wieder zusammen wohnen könnten.
Sehr schön. Also, ein Zwei-Generationen-Haushalt, oder? Hat es auch noch Kinder gegeben? Hat es auch noch Kinder
gegeben? Nein.
Und
ein Haufen Viecher.
Ich kann mir jetzt vorstellen, also eben den Verlauf kennt man ja ein bisschen oder, von Alzheimer, wie es einfach immer mehr, wie immer mehr der Mensch Abschied nimmt, oder? Immer mehr von dem und Abschied aus dem Leben und vom Leben. Und dass das auch immer mehr zunimmt und so. Habt ihr euch irgendwann so das Gefühl gehabt, hey, das können wir nicht mehr, wir können nicht das Zweite, oder? Wir müssen, das können wir nicht mehr, wir können da Grenzen.
Ja, also Grenzen haben wir eigentlich von Anfang an immer wieder gemerkt. Halt einfach, wo wir gemerkt haben, hey, das funktioniert so nicht. Ja. Wir müssen irgendetwas ändern. Also, ja. Wir haben ganz viel müssen im Umgang mit der Mami auch lernen, dass das so nicht mehr funktioniert, wie wir das gewöhnt sind. Und wirklich im Kleinen, also wo es ihr noch relativ gut gegangen ist. Also
ihr habt das Leben auch müssen verändern in dem Fall, oder? Den ganzen Alltag.
Ja, wir haben es schon müssen anpassen. Für uns ist einfach immer klar gewesen, wir wollen beide arbeiten. Also das ist für uns klar gewesen, wir können die Mami nicht die ganze Zeit, oder niemand von uns will die Mami die ganze Zeit betreuen, sondern wir wollen arbeiten, wir brauchen das auch. Dass wir außerhalb vom Haus sind, aber halt Wochenende organisieren, Übungen organisieren, dass dann immer jemand dort ist. Und nachher halt mit der Zeit externe Hilfe haben.
12 Jahre, hast du gesagt, leiden sie jetzt schon an der Krankheit.
Ja, wobei eben wir haben jetzt seit dem September 15 ist sie jetzt im Heim.
Ist sie im Heim?
Ja.
Also wie es nicht mehr gegangen ist oder was? Also auch für euch nicht mehr gegangen ist?
Schlussendlich ist es, glaube ich, so ein guter Schnitt gewesen, dass uns die Entscheidung wie abgenommen worden ist. Man hat das sicher noch weitergemacht. Nein, die Mami hat kein Privatvermögen mehr gehabt. Und die Betreuungsperson, die wir engagiert haben, die letzten 2 Jahre, also es war immer jemand rum nachher, der eigentlich am Morgen um 9 Uhr gekommen ist, bis am Abend um 5 Uhr. Mhm. Was Mami dann mit den Jahren wirklich nicht mehr selber hat können sein. Weil sie sich nicht mehr zurechtgefunden hat. Und das Privatvermögen war irgendwann zu Ende gewesen.
Das war also eine Organisation, die jetzt nicht irgendwie ist, eine private Organisation, die wir dort gesucht haben. Weil sonst keine solche Hilfe gibt, 24 Stunden oder eben jemand, der immer
gibt's
da ist.
Nicht.
Gibt's nicht.
Also wird er auch nicht zur Verfügung gestellt in dem Sinn. Ja.
Und wie viel haben denn jetzt da gezahlt? Oder wie viel hat die Mami gezahlt in diesen 2 Jahren? Nur, dass wir eine Dimension haben.
Also die hat pro Monat dieser Frau um die 4'000 Franken gezahlt.
Ja.
Plus aus ihrem Privatvermögen natürlich.
Plus nachher noch irgendwie den Anteil sonst und Krankenkasse und alles.
Ja,
und
natürlich. So also Anteil, Miete, Anzahl, Essen. Also das ist halt immer alles zerteilt worden.
Wie hat sie denn darauf reagiert?
Dass sie
heim sein, wo nicht ins Altersheim, nie, wo sie gesund ist, in ein Altersheim würde wollen gehen?
Ja, wir haben sie dann primär zuerst mal gar nicht gesagt. Weil wir einfach gewusst haben, wenn wir ihr das sagen, dann geht die dermassen ab der Rolle, dass sie dass sie wirklich die Emotionen, wo das Gesagte würde bei ihr auslösen,
ja,
dass sie schlussendlich nicht mehr sich erinnern kann, warum sie sich so schlecht fühlt.
Ja.
Aber sie fühlt sich schlecht.
Ja.
Also wir haben sie im Prinzip eigentlich überrascht. Also meine Schwester und ich, wir haben das Zimmer im Altersheim wie so unser Wohnzimmer eingerichtet und haben mit der Betreuungsperson, die die Mami hatte, als Tagesbetreuung, die wir aber jetzt nach wie vor haben, die geht die Mami auch immer noch im Heim besuchen, zweimal pro Woche.
Mhm.
Wir sind einfach mit der Mami dort rausgefahren und haben sie dort abgeladen, auf Deutsch gesagt.
Wie schmerzhaft ist so etwas, das gegenseitige Loslassen? Auch zu wissen, da kommt sie nicht mehr raus.
Das ist jetzt so unschwierig zu sagen, weil vorher sind viel mehr Situationen gsi, wo schmerzhaft gsi sind oder wo extrem traurig gsi sind. Das ist so wie die logische Konsequenz gsi. Also wir haben viel mehr Sorgen gehabt. Die Mami brüllt dann nur noch, ist auch unglücklich oder fängt uns auch von Vorwürfen machen oder irgendwie so etwas. Also prinzipiell, Mami geht schlecht, oder? Das ist eigentlich unsere grösste Sorge, ja, dass uns das nicht gelingt, sie dort sanft überzuführen, in das neue Leben hinein.
Und vielleicht jetzt meine letzte Frage. Wie fühlt sich das an, ihr neues Leben? Wie fühlt es an? Fühlt es sich an für euch? Also ist sie jetzt dort glücklich? Oder kann sie das überhaupt noch, weißt du? Also wie fortgeschritten ist die Krankheit dann?
Ich würde sagen, schon recht massiv. Also ich weiss schon, dass sie, es gibt für sie sicher Momente, wo sie zufrieden ist, sage ich jetzt einmal. Gerade wenn ich mit meinem Hund auf Besuch gehe, ich kenne sie zwar nicht mehr in dem Sinn. Also, sie weiss nicht, dass ich Zeraina bin und sie weiss auch nicht, dass ich ihre Tochter bin.
Ja.
Wir sagen immer, sie erkennt vom Herzen. Also, sie weiss irgendwo durch, wir gehören zu ihr.
Ja.
Genau. Wir gehören zu ihr, aber wie, weiss sie nicht mehr. Der Name von meinem Hund, den kennt sie immer noch, komischerweise, meinen nicht.
Man sagt ja immer so Tiere, also irgendwo gibt es ja in den Alters- und Pflegeheimen immer Katzen, oder?
Yeah.
Also die Bindung zu den Tieren, die ist riesig. Wie ist das Leben für euch jetzt, für deine Schwester und dich? So das auch mit anzuschauen?
Ja, das ist, ich sage immer, wie das Glück ist, dass wir haben dürfen mit ihr eigentlich die Krankheit von Anfang an bis jetzt miterleben.
Mhm.
Weil es ist ganz viel ist für uns nicht mehr schockierend.
Ja.
Weil wenn ein Mensch, wo eigentlich so alltäglichen Sachen wie sich duschen, die Mami weiss nicht mehr, was sie unter der Dusche muss machen. Und wenn du ihr sagst, jetzt könntest du die Füße einseifen, dann schaut sie dich mit grossen Augen an, weil sie keine Ahnung mehr hat, was Füße sind.
Ja.
Also das ist schon in diesem Moment dann einmal mehr, einmal weniger ist das etwas, was dich traurig macht. Und du denkst, hey, meine Güte, das ist schon krass, der Abbau. Und hankerum ist aber auch nichts mehr, was dich verschreckt, weil wir wissen, was der Alzheimer macht.
Ja.
Also,
dass er alles zerstört. Man entschwindet einfach.
Total.
Man entschwindet und es gibt eigentlich nichts mehr am Schluss.
Nein, ich denke, ich keine Ahnung, was am Schluss ist. Aber ich glaube schon, es ist ein Abdriften.
Wir wissen ja nicht, oder? Wir wissen ja nicht, man weiß ja, dass sie empfindet und Empfindungen und Gefühle und all das ist ja vorhanden und der Bewegungsdrang, aber wir wissen ja nicht, wie es könnte sie eigentlich auch gar nicht mehr zeigen, wie die Gefühlslage wirklich ist, oder?
Ja.
Und Zeraina, danke vielmals, dass du darüber erzählt hast.
Das ist gern geschehen.
Und ich wünsche dir alles Gute auf
dem
schwierigen Weg, den ihr da geht, aber wahrscheinlich gut löst. Und eine gute Nacht.
Merci gleichfalls.
Ciao,
Zeraina. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Läutet uns an 0800 00 22 20. Das ist unsere Nummer, unsere Gratisnummer. Es geht darum, dass ihr darüber erzählt, was für euch Demenz ist, wie ihr davon betroffen seid. Demenz, der langsame Abschied, unser Thema. Ich würde gerne während dieser Sendung natürlich mit einem Betroffenen reden. Vielleicht hat jemand den Mut, anzuläuten, der die Diagnose bekommen hat. Und wir versuchen zusammen ein Gespräch zu machen. 0800 00 22 20. Jetzt ist der Rob am Telefon. Und den Rob, den haben wir eigentlich entdeckt. Und zwar aufgrund von dem Thema, das wir heute haben, sind wir auf ihn gestossen. Ein Berner Fotograf, der eine ganz spezielle Art hat, mit demenzkranken Menschen oder ja, mit demenzkranken Menschen, die vor die Kamera zu bitten und die zu fotografieren. Rob, das ist Barbara. Hörst du mich? Nein, jetzt ist er nicht am Telefon.
Hallo?
Jetzt bist du am Telefon, super. Du bist weit weg, hat man mir gesagt. Du sitzt in New York. Ja?
Genau, momentan, ja. Genau. Für mich ist es noch nicht so spät.
Hast du mich verstanden, was ich jetzt vorhin
gesagt habe? Ja, ich habe es verstanden, ja.
Das ist jetzt eine ganz spezielle Art. Wie hast du das geschafft, dass du demenzkranke Menschen vor die Kamera bekommen hast und dass die das mitgemacht haben?
Also zuerst mal vorangefangen, ich bin angefragt worden vom Zentrum Schönberg. Das ist ein neues Zentrum für Demenz, für sie das Leitbild zu machen. Mhm. Und ich habe mich dem gewidmet. Ich habe mich 18 Monate Thema Demenz beschäftigt und bin dort in und raus zuerst mal ohne Kamera. Also zuerst echt mal so erleben. Und nachher mit der Zeit hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Und am Schluss habe ich eine Arbeit gemacht, wo ich die Leute vor einen Einwegspiegel gebracht habe. Und im Prinzip die Reaktion von ihrem Blick auf sich selber probiert habe festzuhalten.
Du hast gesagt, du bist da ein- und ausgegangen über mehrere Monate. Du hast auch mit diesen Menschen den Blickkontakt gehabt. Du hast versucht, mit diesen Menschen auch zu reden. Wie ist denn das so? Kannst du das erzählen, wie das gegangen ist?
Ja, also wirklich allem überstellt ist eigentlich das Vertrauen. Also zuerst haben wir natürlich das Vertrauen aufbauen. Zuerst mal zum Heim überholt, dann zu den Angehörigen, die natürlich fast am meisten durchmachen. Und nachher eigentlich auch das Gespräch suchen zu den Leuten, so gut wie das noch ist gegangen, zum Pflegepersonal und so weiter. Mhm. Und über die 18 Monate habe ich eigentlich dann, wirklich gelernt, wirklich umzugehen mit den einzelnen Personen. Bei gewissen hat man relativ direkt umgehen, mit anderen vielleicht ein bisschen weniger, hat man wirklich ein bisschen behutsamer müssen umgehen. Und so ist dann eigentlich ein Vertrauen aufgebaut worden, wo das dann ermöglicht hat, dass man so etwas machen konnte.
Wie ist denn bei dir die Idee entstanden, dass sie sich sollen, also die demenzkranken Menschen, dass sie sich sollen im Spiegel anschauen? Und ja, du sie dann fotografierst und nicht direkt gerade quasi so eins zu eins?
In dieser Inspirationsphase von den 18 Monaten ist mir echt bewusst worden, dass es uns ganz stark darum geht, ich auch privat, meine beiden Grossmütter sind an Demenz gestorben am Schluss von ihrem Leben. Und dort ist echt mir sehr fest bewusst worden, dass wir ganz stark das Bild wahren von Leuten, die unsere Liebsten sind. Wir haben aber auch das eigene Bild von uns, wo wir auch probieren zu wahren, wie vorher auch schon erzählt ist worden, eben wie eine Mutter auch. Sich zuerst so ein bisschen probiert zu spielen und zu sagen, dass so etwas, sie ist eben nicht vergesslich und so weiter.
Genau.
Und das Wahren von diesem Bild. Und mir ist es relativ schnell ist mir echt bewusst worden, dass es echt, das ist eben die Interaktion, die dann nicht mehr funktioniert, oder zwischen den Personen, von dem man sei und ihren Liebsten. Mhm. Und das ist einfach, und so habe ich dann mit dem gespielt, dass ich im Prinzip, da ich ja hinter dem Spiegel bin gestanden, habe ich dann im Prinzip sie festhalten, wie sie sich wahrnehmen.
Haben sie denn gewusst, dass du hinter dem Spiegel bist?
Ja.
Oder haben sie das vergessen?
Das ist natürlich noch schwierig. bei gewissen Leuten ist es ganz klar gesehen, die haben das wirklich gewusst, die haben mich gesehen und so. Bei anderen wiederum, die sind so dermassen an einem anderen Ort. würde ich mal sagen. Mhm. Dass es schwierig ist zu sagen, wo befindet sich man sich gerade in dem Moment. Von dem her ist es sehr schwierig, das zu beantworten. Ich habe gemerkt, das ist etwas, was ich wirklich über das Pflegepersonal gespürt habe. Man muss ganz anders mit dem umgehen. Man muss viel Zeit nehmen, man muss schauen, man muss beobachten und sich auf das einladen. Das braucht Zeit, es braucht viel Gefühl.
Meine Beobachtung war mal, als ich auch so eine Reportage gemacht habe. Es sind Menschen, die einen Bewegungsdrang haben, oder? Also wie haben die denn so können einfach vor der Spiegel? Also wer hat sie reingeführt?
Wie also sind sie in? Zwei, drei solche Fälle von Leuten, die einfach nonstop vom Morgen bis zum Abend rumlaufen.
Ja, genau.
Und die sind, für mich ist es fast so gewesen, als wären die sich wie im Suchen. Also die finden sich nicht mehr in dem Moment. Die stehen morgen auf und laufen und sind im Schwitzen und kommen nicht mehr zu schlagen. Die zwei Leute, die dort waren, die sind natürlich alle Leute sind mit Pflegepersonal vor den Spiegel gebracht worden. Selbst ich hatte einen Assistenten. Und jemand, der mich auch filmerisch dokumentiert hat bei dieser ganzen Arbeit, ist wirklich sehr behutsam umgegangen worden. Mehr auch eine Person, die probiert hat, nach dem Spiegel zu greifen. Da muss man relativ schnell reagieren, aber es ist viel Vorsicht und viel Zeit hat man sich genommen. Das Ganze.
Und in welchem Moment hast du das Gefühl gehabt, jetzt kann ich quasi das Foto machen? Also die kommen da rein, die sehen sich ja sofort in dem Spiegel, oder? Oder wie war es gewesen? Oder ist da noch ein Tuch dort gewesen? Also
Nein, der Spiegel war relativ klein, er war etwa 1,20 Meter auf einen Meter gewesen, und der war aufgestellt gewesen, und auf zwei Stativ. Also man hat mehr gut gesehen, also es war nicht so, gewesen, dass ich in einen Raum hineinkommen und nichts gesehen habe in dem Spiegel, sondern man hat mich gesehen. Fotografie ist halt, das eignet sich sehr gut für das Medium, also sagen wir jetzt auch für das ganze Thema. Es ist natürlich so, dass ein Foto entsteht in einem Bruchteil von einer Sekunde, 200. Sekunde. Und von dem her ist es wirklich ein Einfahren von diesem Moment. Ich habe wirklich probiert zu schauen, dass sie in den Spiegel schauen. Ja. Das ist die Schwierigkeit gewesen, wirklich zu machen, dass die Leute sich tatsächlich wahrnehmen. Gut, sie schauen auch nicht gerne in den Spiegel.
Hast du Reaktionen gesehen? Also man sieht es ja zwar auf den Bildern zum Teil, Reaktionen, aber hast du auch an ihnen sofort gemerkt, es ist nicht mehr die gleiche Mensch, wenn ich ihn vorher beobachtet habe, während den 18 Monaten, als ich unterwegs war bei ihm heim?
Es ist natürlich wie bei jedem Bild, ist es eine Tagesform. Mhm. Jeder Mensch hat eine Tagesform. Mhm. Selbst im gröbsten Stadium vor Demenz kann man reingehen an einem Tag und dann wirkt der Mensch wieder ein bisschen anders, positiver, wieder mal ein bisschen schlechter. Von dem her kann man das sehr schwierig zu sagen. Aber ich glaube, was mir geblieben ist, und vor allem, ich habe mir recht mal so eine Ursprungsfrage gestellt, als ich die Arbeit überhaupt anfangen mache. Und es ist echt darum gegangen, für mich ist es sehr wichtig, gibt es überhaupt das Leben ohne Erinnerungen. Mhm. Und das war so ein bisschen meine Grundfrage, als ich mich darauf gelernt habe. Und ich habe dann eigentlich doch, oder finde jetzt vor allem, jetzt, wo die Bilder da sind und wo so viel sind wie mehr sich entfalten, dass ich eben, also sehr viel Leben noch entdeckt, auch in diesen Räumen, auch wenn es sehr schwer ist.
Mhm. Also man sieht es auch in den Gesichtern, oder? Das Leben.
Absolut.
Ja. Man sieht es aber auch das geschriebene Leben natürlich. Oder das, was sie erlebt haben, ist ja in diesen Gesichtern auch gezeichnet. Oder?
Ja, selbstverständlich. Also, es ist natürlich auch so, dass Menschen, die viel erlebt haben, haben auch sehr interessante Gesichter. Auch ältere Leute fotografieren. Es ist wahnsinnig spannend. Leute dürfen zu porträtieren. Und man muss sich dann wirklich ein bisschen die Zeit nehmen und das anschauen. Und mit der Zeit entfalten sich so ein bisschen Sachen.
Ja. Also das, was ich gesehen habe, ist wahnsinnig schön. Und jetzt für all die, die gewundert geworden sind, kann man das in einer Buchform irgendwie kaufen?
Ja, also es gibt die Ausstellung ist im Zentrum Schönberg selber.
Das ist wo ist das genau in Bern?
Das ist in Bern, beim Paul-Klee-Museum, vis-à-vis. Und zusätzlich ist das Buch im Stempfli-Verlag rausgekommen. Ja. Der das mit unterstützt und
kann man das sehen. Genau, und alle weiteren Informationen zu dir und zu dem zu diesem Buch, zu deiner künstlerischen Arbeit, die du gemacht hast, die findet ihr auf unserer Seite, nämlich facebook.com/srfnachtwach, alles aneinander geschrieben. Rob, danke vielmals, dass wir dürfen so einen Einblick nehmen und in dem Fall noch ein schönes New York, da fängt der Abend erst an, oder?
Genau.
Alles Gute, merci vielmals.
Merci.
Ciao, Rob. Abend. Tschüss.
Ade.
Anna, das ist Barbara.
Hoi Barbara.
Anna, du bist 25.
Genau.
Wie bist du mit Demenz betroffen?
Ich arbeite auf einer Demenzabteilung als Betreuerin.
Ah, ja. Kannst du es ein bisschen beschreiben? Also wie gross ist die Demenzabteilung?
Wir haben momentan 20 Bewohner. Und ich bin einfach da für das seelische Wohlbefinden von unseren Leuten.
Das finde ich interessant. Seelische, also du tust nicht pflegen. Mal, du tust auf eine Art natürlich auch pflegen. Aber seelische Wohlbefinden, jetzt musst du mir sagen, wie sind ja jeder Mensch, der Alzheimer oder Demenz hat, ist ja irgendwie eben ein Individuum, wie wir alle auch sind. Also wie machst du das? Wie gehst du jetzt da irgendwie vor, dass du die Seele vordringst und Nöte und Sorgen mit überkommst?
Das ist ganz kompliziert zum Beschreiben, weil das hat ganz viel mit dem Gespür zu tun. Es ist etwas ganz Schönes, weil wenn man sich Zeit nimmt und die Leute beobachtet und mit ihnen redet, plötzlich darf man in die Welt hineingehen zu ihnen.
Ja.
Und dann findet man heraus, was man diesen Menschen geben kann, damit sie sich besser entfalten oder zeigen können, was noch in ihnen steckt.
Also du suchst auch die Ressourcen von diesen Menschen, oder?
Genau.
Die noch vorhanden sind. Jetzt, wie machst du das? Du bist jung. Meistens sind es ja ältere Menschen, die dann dort sind, oder? Im Pflegeheim.
Genau.
Wie kommst du den Zugang über zu diesen Leuten, die ja mit Demenz leben tun?
Also für mich ist ganz wichtig, zum offen sein, viel Humor haben.
Ja.
Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man nicht die Krankheit im Vordergrund sieht, sondern den Mensch. Also ich gehe eigentlich mit ihnen um, als wäre es mein Grossi oder mein Grossvater, wo keine Krankheit hat.
Ja.
Wo einfach ein Mensch ist, wo ich darf mit ihm zusammen sein. Und so kommt man ganz schnell näher zu diesen Leuten hin, wenn man offen ist.
Jetzt, was ist denn so, also ich meine eben, das ist so unterschiedlich, aber was erlebst denn du auf dieser Reise ins Innere mit diesen Menschen? Also was teilen die dir, wenn sie noch können, irgendwo sich formulieren? Was teilen die mit, wie es ihnen geht? An was merkst du, dass es ihnen nicht gut geht? Und vor allem, was machst du dann, wenn es ihnen nicht gut geht?
Also, was zum Beispiel ganz spannend ist wenn ein Beispiel, wir haben eine Frau gehabt, die ist rumgelaufen und hat gesagt, es ist einfach ein riesen Chaos bei uns. Wir sollten jetzt einfach mal aufräumen. Und ich bin dann zu ihr an und habe gesagt, es ist wahr, wir haben wirklich ein riesen Chaos, jetzt müssen wir einfach mal aufräumen.
Ja.
Und dann haben wir miteinander irgendetwas angefangen aufräumen und dann habe ich gesagt, irgendwie merke ich, sind sie ein bisschen gereizt. Und sie hat dann das auch gesagt, sie sei ein bisschen hässig. Ich habe gesagt, ja gut, dann gehen wir doch mal zum Sofa und kinken einmal fest rein, vielleicht nützt dir das etwas. Ich bin dann auch in den Wald raus und habe mit ihr geschrien, um die Wut rauszulassen.
Ja.
Und einfach so das Normale, so das Natürliche, jeder Mensch ist mal hässig. Und ich finde, man sollte auch mit dem Menschen dürfen, die Wut dann rauszulassen.
Genau. Und die so ernst nehmen in dem, was sie haben oder was sie beschäftigen oder
sie über was abholen, sie reden.
Genau.
Mhm.
Wie anstrengend ist denn so deine Arbeit?
Ich würde sagen, das Anstrengendste ist so, wenn man mehrere Tage aneinander arbeitet und dann halt die Leute hat, die immer wieder mit den gleichen Fragen kommen. Zum Beispiel, wo ist die ZKB? Ich muss jetzt unbedingt zu dieser ZKB. Und das kommt dann halt alle 5 Minuten.
Ja.
Und dort dann die Ruhe zu bewahren und vielleicht den Schwerpunkt auf etwas anderes zu lenken, das finde ich am anstrengendsten.
Also es ist ja irgendwie auch wie eine Schule für dich, oder? Irgendwo zu merken, so, hey, jetzt muss ich einfach geduldig sein, ich muss das immer wieder hören. Das ist ja eine Form von das Vergesslichen, oder? Und die Frage, das ist ja ein Ausdruck von dieser Krankheit auch, dass die Leute halt immer wieder das Gleiche fragen, oder?
Genau. Und dort muss man halt dann wie sich selber. Manchmal ziehe ich mich auch 2 Minuten zurück und muss mir selber wie so wieder die Ruhe geben, damit ich wieder raus kann und die Ruhe wieder kann bringen.
Also es ist auch jeden Tag ist es anders, oder? Also hast du auch Nachtschicht oder ist das nur tagsdurch, wo du dort bist?
Ich bin nur tagsdurch dort. Ja. Ich bekomme einfach am Morgen den Rapport über von der Nachtwache, wo mir sagt, wie es war, damit ich mich darauf einstellen kann, wie der Tag ungefähr wird.
Jawohl, aber der ist ja nie so, wie es auf dem Papier steht, nehme ich jetzt mal.
Genau, ja, jeder Tag ist anders.
Jeder Tag ist anders. Und gibt es denn so irgendwie so Menschen, wo du wirklich ganz, also man muss nicht jeden Mensch gern haben, wirklich, oder? Also das ist ja so, aber Empathie muss man mitbringen, wenn man diesen Beruf macht. Gibt es aber auch Menschen, wo du wahnsinnig ins Herz geschlossen hast?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bin bei meiner Arbeit wie die Hei, weil ich habe jede Person, die bei uns ist, so fest gern. Und es gibt dann halt auch so Bewohner, wo man zwei Jahre kennt. Und wenn dann so jemand stirbt, dann ist es wirklich, dann ist es so, als würde ein Familienteil gehen. Also ich bin wirklich sehr nah an diesen Leuten und ich habe die auch gerne.
Ist denn nicht so, dass man dir manchmal sagt, hey, aber Anna, geh nicht zu nahe an. Du musst irgendwie wie eine, so eine berufliche Distanz können einhalten.
Ich finde das auch schwierig und ich bin froh, dass bei uns im Geschäft so gelebt wird, dass wir das dürfen und dass man dann auch brüllen, wenn jemand geht, wo man gerne gehabt hat. Und das wird völlig offen, wird das gelebt bei uns oben.
Hast du das Gefühl, du bist ja jetzt eben 25, hast du das Gefühl, dass du das lang kannst machen?
Ja.
Mit Menschen, die Demenz haben, zusammenarbeiten, sie betreuen, in die Seele schauen, wo die Ressourcen sind?
Also ich habe vorher mit Kind zusammengearbeitet, in Kinderkrippe, und habe jetzt vor 2,5 Jahren auf die Demenzabteilung gewechselt und ich habe herausgefunden, dass das mein Traumjob ist. Also ich stehe jeden Morgen gerne auf, um zu arbeiten. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen.
Also Traumjob inwiefern? Also einfach so die Vielfalt von diesen Menschen und diesen Charakteren und ihren Nicht-Zulänglichkeiten, die immer mehr abbauen und so, aber ihre eigenen Geschichten bringen. So, das ist das, was dich fasziniert.
Ja, und es ist einfach so die Liebe, die die Menschen ausstrahlen. Also es ist so viel Herz dabei und das gibt mir so viel. Darum finde ich das einer der schönsten Berufe, die es gibt.
Also das war jetzt gute Werbung. Gute Werbung. Danke vielmals, Anna, und wünsche dir eine gute Nacht, dass du morgen wieder mit gutem Mut dort hin kannst gehen und
danke
dich um deine Frauen und Männer kümmern.
Hoffe ich doch.
Gute Nacht. Ciao, Anna.
Merci vielmals. Tschüss, Barbara.
Tschüss. Ciao. Telefonnummer von uns ist 0800 00 22 20. Ihr könnt anrufen, wenn ihr auf irgendeine Art mit Demenz in Berührung gekommen sind. Und ich warte immer noch, vielleicht ist das einfach ein Wunsch und bleibt ein Wunsch, warte immer noch auf jemanden, der Diagnose bekommen hat, Demenz. Und jetzt am Telefon ist Verena, da ist Barbara. Salut, Verena.
Hallo, Barbara.
Also zu dir muss ich jetzt Folgendes sagen. Das ist nämlich Verena Speck. Sie ist langjährige Radio- und Fernsehmoderatorin gsi, pensioniert. Und was faszinierend ist an dir, Verena, ist, du bist unterwegs mit Platten, mit Musik. Du machst Tanzveranstaltungen für demenzkranke Menschen. Und mich interessiert es einfach mal als erstes, was siehst du bei diesen Menschen, die tanzen, wenn du deine Musik ablässt?
Also es ist sehr unterschiedlich, wie die Leute reagieren. Eben, es ist heute im Laufe des Abends auch schon die Tagesform erwähnt worden oder eben das Stadium der Krankheit. Also es gibt Leute, die einfach Musik geniessen. Also ich habe Leute ab Betroffene, aber ich würde sagen Mitte 40 bis etwa 96, 98. Ja. Die wünschen natürlich auch sehr unterschiedliche Musik. Ja. Und je nachdem, was ich spiele, also die einen sind völlig entrückt. Ich habe das vorletzte Mal habe ich, mal gefunden, ah, jetzt würde Only You von den Platters gut passen.
Ja.
Und da hat ein älteres Ehepaar, oder ich glaube nicht ein Ehepaar, aber einfach ein Paar, die zusammenkommen, die haben miteinander getanzt, so innig und so schön. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, die sind jetzt in einer Zeit zurück, eben, wo sie vielleicht verliebt gewesen sind und wo sie tanzen sind. Und das ist einfach wunderbar zu beobachten. Es gibt andere, die ganz ausgelassen tanzen,
ja,
die Freude haben.
Ja.
Es gibt viele, die bei mir dann vorbeitanzen und sagen, wer ist jetzt das, der da singt?
Ja, obwohl sie es eigentlich kennen, oder?
Ja, unter Umständen. Also,
aber vergessen haben vielleicht.
Vielleicht vergessen oder nicht ganz sicher sind. Dann sage ich, ja, das ist Hildegard Knef. Ah ja, natürlich Hildegard Knef. Und sie sind so befriedigend, dass sie jetzt wissen, ah, das ist Hildegard Knef. Oder dass sie es vielleicht noch gewusst haben, das weiß ich nicht genau. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber die Leute in der Regel sind einfach durch Musik und Bewegung, das bringt etwas in Gang, das holt Erinnerungen, das tut Körper und Geist gut und das merke ich. Sie kommen auch, die meisten, die kommen, also so Stammkunden kommen und begrüßen mich und wenn sie gehen, sagen, es ist schön gewesen, wir kommen wieder.
Ja.
Und was ich auch natürlich erlebe, dass gerade die Leute, die so in einem Anfangsstadium sind, dass die auf keinen Fall wollen bemitleidet werden.
Das sondern, haben wir jetzt auch schon gehört, oder?
Ja, in dieser Sendung. Ja, einfach, dass man mit ihnen respektvoll umgeht.
Genau.
Und ich denke, das ist eben das Tolle an dem Konzept, dass das ja in einem öffentlichen Lokal ist.
Wo das also ist für jede Frau, jeder Mann kommt, oder?
Ja, es kommen auch gesunde Leute, meistens ältere Leute, die es geniessen, ein bisschen Gesellschaft zu haben und die gerne eben so zu Musik von früher tanzen. Und dass das einfach für sie so ist, wie toll ausgehen.
Genau, mitten am Nachmittag, oder ist das?
Mitten am Nachmittag.
Du, und kommen sie dann manchmal gerade so büsselweise, so irgendeinem Altersheim?
Ja, es gibt eine Stelle, das ist so betreutes Wohnen. Die kommen immer mit so 6-7 Personen,
ja,
etwa 3-4 Betreuerinnen. Und das sind dann schon sehr, also eher betagte Leute und eher in einem vorgeschrittenen Stadium, aber so liebe Leute. Das letzte Mal ist auch eine Dame aus dieser Gruppe, hat gesagt, es war schön, ich komme wieder. Darf ich dir ein Küsschen geben? Hat sie mir gesagt. Ich habe gesagt, selbstverständlich, aber ich wollte dir auch eins geben. Und, also, das sind eben so ein bisschen die Älteren. Und die Jungen, die kommen einfach da. Gibt es also auch Leute, wo ich nicht weiss, wer von diesen beiden ist jetzt die betroffene Person. Mhm. Also man spürt sie ja manchmal gar nicht, wenn man die Leute nicht gut kennt.
Ja, und wenn sie sich einfach so bewegen und aufgehen und so, dann nachher, du redest ja dann nicht gross mit ihnen und merkst es dann auch nicht so, oder?
Ja, das ist so. Also ich habe immer auch noch eine professionelle Betreuerin, eine Assistentin, die dann eben auch Zeit hat, wenn jetzt jemand vielleicht so ein bisschen isoliert wäre, dann geht sie zu dieser Person an, holt sie vielleicht zum Tanzen, wenn sie Lust hat zum Tanzen. Aber sonst, was auch schön ist, es kommen ja viele Ehepaare und der gesunde Partner schätzt es auch, mit anderen können einen Austausch zu haben. Das ist so schön, dass die Leute auch miteinander tanzen. Also,
Da wird dann niemand eifersüchtig dann.
Wie bitte?
Da wird dann auch niemand eifersüchtig. Also wenn jetzt
ein Paar
kommt und so und dann nachher der Gesunde, dann geht dann irgendwie jemand anderes auf.
Nein, eigentlich gar nicht. Okay. Es ist sehr harmonisch und die Leute sind so tolerant und es ist eine schöne Stimmung.
Also es ist eine ganz andere Welt, als du früher erkannt hast, oder? Wo du selber irgendwie Sendungen gemacht hast. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, so etwas auf die Beine zu stellen?
Also ich gehe ja als Musikmamsel jetzt 10 Jahre, vor allem in Altersheim und Anlässe für die ältere Generation und lege einfach Platten auf, mache Wunschkonzerte, Musik, Lotto, Quiz, so verschiedene Sachen. Und habe das angefangen, weil ich von einer alten Dame konnte Platten übernehmen, die wollte, dass ich sie ins Brockenhaus bringe. Und da habe ich gesehen, ja, das Brockenhaus würde das gerade vorgehen. Die kennen das ja nicht, aber ich könnte etwas machen mit dieser Musik. So ist die Idee entstanden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass in den Altersheimen eigentlich die Leute mit Demenz besonders stark auf Musik reagieren. Genau. Und ich habe mich viel müssen noch einsetzen, dass die Leute zum Beispiel aus der Pflegeabteilung dann im Mehrzweckraum abgebracht worden sind. Und ich gesehen habe, es sind eigentlich nur die aus den Wohnungen da. Und ich gefragt habe, ja, und die Leute aus der Pflegeabteilung, dann haben sie gesagt, ja, meinen Sie, das wäre etwas für die?
Das geht nicht.
Ja, ja, nein, sie aber gerade für die. Oder in einem Altersheim hat man mich gefragt, zum Voraus, ob es mir recht wäre, wenn sie auch, sie haben so ein paar demente Bewohnerinnen und Bewohner, ob es mir recht wäre, wenn die auch kämpften. Und ich dachte, ja, aber gerade für die. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich etwas Spezielles für Menschen mit Demenz machen. Ja. Andere dürfen auch kommen, aber es ist speziell für die. Und ich denke, das ist Schöne, dass auch die Angehörigen wissen, wenn jetzt eben jemand nicht so eine tolle Tagesform hat, das stört überhaupt nicht.
Genau. Weißt du noch, und die letzte Frage, ganz kurz noch. Eine 96-Jährige, was wünscht denn die für einen Song?
Ja, das ist so zum Beispiel. Das ist der grosse Hit, «Ich tanze mit dir in den Himmel hinein». Das ist ein Schlager aus den 1930er-Jahren, so ein alter Filmschlager. Das ist ein absoluter Hit.
Also ich habe ihn jetzt nicht in den Ohren, aber ich kann dich ja jetzt nicht dazu zwingen, mir den schnell vorzusingen.
Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe und so weiter.
Super, danke vielmals, Verena. Danke vielmals, dass du mitgemacht hast. Gute Nacht und viel Erfolg weiterhin.
Ja, danke.
Ciao, Verena. Tschüss. Peter, das ist Barbara.
Ja, hallo.
Das ist Barbara. Sali Peter.
Sali, Barbara.
81 ließ ich.
Ja.
Wie bist denn du jetzt, also oder über was willst du reden? Vielleicht muss ich so fragen.
Also ich bin betroffen.
Du bist ein Betroffen?
Und zwar zweimal, ich selber und meine Frau. Halt eben gleich wie ich, obwohl anders. Weil ich bin der, der sich äußert, wo sich auch entschuldigt bei Bekannten und Freunden, dass eben zu erwarten ist, dass ich den Termin vielleicht vergesse oder so, dass man mich soll erinnern kann. Meinte ich, der Fortschritt, den ich gemacht habe, das Jahr, ist auf jeden Fall ganz minim gegenüber, wie Frau es einfach schrittweise schlimmer wird.
Haben die denn das fast gleichzeitig bekommen?
Bitte?
Haben die es fast gleichzeitig bekommen, die Demenzerkrankung?
Ich meinte ja, also das ist eine spezielle Sache. Weil ich, wie meine Frau, gegenüber Krankheiten eigentlich nie rede. So, wir tun das nicht aufbauschen und tun das auch nicht mitteilen, sondern wir tun es also im Prinzip still und leise leiden. Bis zum Sommer und dann gehen wir wieder nach Hause. Das heisst, also wir verstecken uns praktisch mit Krankheiten. So haben wir es gehalten bis jetzt eigentlich nicht.
Also dass er einfach irgendwie...
Und ich gerade eigentlich pensioniert worden bin und gewisse Pläne hatte, hat das angefangen bei mir mit Restenschlag, mit dem Rücken. Ich würde sagen, ich habe am Anfang das alles auf die Narkose geschoben.
Mhm. Also du bist dort
ich habe gemerkt, wenn mich die Narkose verändern, ja, in Bezug auf die Hirnleistung, ja, dann ist es also vergessen worden. Für mich täglich Brot gewesen, praktisch. Ich habe Sachen vergessen, die ich nie vorher vergessen habe.
Also kannst du ein Beispiel, nennen, was
und du... Und wenn ich nur um Neurochirurgen herum war, hat mir eigentlich der Arzt, hat man mir dort nie auch geredet darüber, das war nicht ein Tabu gewesen, sondern wir haben andere Sachen gehabt. Wir haben schlimmere Baustellen gehabt, praktisch bei mir, sodass ich eigentlich von dem, was mich einfach noch mit beschäftigt hat, aus dem Stolz raus, aus der Gewohnheit raus, zu arbeiten gemacht hat.
Hörst du mich? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Die Diagnose von einem Arzt habe ich nicht.
Ja.
Und das will ich auch nicht.
Ja.
Ich tue mich jetzt beobachten weiter und wenn ich
dann schaust du mal.
So langsam in das hineingleite, auch das ist mir gleich, weil ich habe eine gewisse Theorie entwickelt, die gesagt hat, mit dem Mensch stirbt sich leichter als ohne. Also jetzt eine Vorbereitung auf den Kampf.
Jetzt probiere ich es nochmal. Peter, hörst du mich? Ich tue zwischendurch ein paar Fragen stellen, oder?
Ja.
Und zwar, was mich interessiert ist, du hast dort mal gesagt, also wir tun das gar nicht zeigen, wir verstecken das. Und so. Ich möchte jetzt gerne noch wissen, was ist denn das, was dich am meisten beschäftigt, was du vergisst? Was ist es denn?
Ja, also das Thema eigentlich nicht. Das ist jetzt nur interessant geworden durch die Sendung für mich, wenn ich sehe, weil die haben zwar ganz falsche Vorstellungen von der Demenz. Die Betroffenen, und zwar wie die selber, die krank sind, wie die Angehörigen, behandeln das ganz falsch.
Ah ja, wie müssen Betroffene das behandeln? Ich komme nicht durch mit meinen Fragen. Wie müsstet ihr behandelt werden? Du bist ein Betroffener.
Ja.
Wie müsste man euch dann behandeln?
Ja, aber sag mal, mit mehr Verständnis. Also mir macht es jetzt nichts aus, wenn man mich korrigiert. Es ist höchstens bei uns zwei ist es ein Problem, weil man ist allein, man fährt anders auf die Anschuldigungen.
Ja.
Da geht es ein bisschen tiefer.
Ja.
Also wenn die Frau mir sagt, das ist Demenz, was sie nie sagt, also das sage ich jetzt einfach als Beispiel, wissend, weil wir das bringen jetzt zur Sprache bringen, dann wird es eigentlich im Prinzip schon mal ziemlich scharf geredet über das.
Also zwischen euch zwei?
Lernt ab, auch bei mir. Ja. Ich sage, nein, das hast du nicht.
Und du hast aber das Gefühl, sie hält
es. Das kann nicht anders sein, als beginnende Demenz. Und das ist vielleicht ein Grund, dass wir anfangen zu schweigen darüber. Über alles, was über Schnuppen und über Heuschnuppen und so Sachen. Über Zähne und Zahnfleisch und alles, was wir haben.
Über das redet ihr nicht.
Ist für uns tabu.
Du, und sag mal, hast du Angst manchmal jetzt vor also was da alles noch könnte kommen zu dieser Vergesslichkeit, was wir jetzt in dieser Sendung schon gehört haben, dass es schlimmer könnte werden? Sich quasi, weißt, verlieren in allem und entschwinden, von dieser Welt irgendwie entschwinden?
Ja, doch, also Bedenken sind schon da. Das ist ganz klar, aber ich wehre mich nicht dagegen. Mit den Kräften, die noch verblieben sind. Also, das ist nicht, dass ich das so annehme, einfach den Keller und sage, ja gut, ich bin jetzt betroffen. Ich schaue schon, dass ich Hilfe kriege von Fachleuten, wenn es dann darum geht, dass es etwas schlimmer wird. So, wenn ich jetzt verfahre, würde ich sagen, kann ich damit leben. Ich vergesse also, was wir vertragen haben. Ich vergesse Termin, Ich vergesse die Telefonnummer, die ich vorher alle im Kopf hatte.
Die sind dann einfach weggeblasen. Ja gut, aber das, du, das passiert halt mir auch, dass ich die Namen vergesse und so.
Das kann ich aufholen.
Ja.
Aber sonst
wir sind
noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin betroffen eigentlich.
Ich danke dir. Du, ich danke dir vielmals, dass du angerufen hast und aus der betroffenen Sicht etwas erzählt hast. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Und ja, das war es zum Thema Demenz, der langsame Abschied. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Das Thema dämpft wieder völlig etwas anderes. Und zwar geht es um ein Thema, wo wir jetzt gar noch nicht wissen, weil das passiert nämlich erst dann. Die letzten 24 Stunden. Das interessiert mich und jetzt wünsche ich euch eine gute Woche. Tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.